Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Wir sind befreundet, ich will es nicht leugnen, es ist so. Und ich finde Herbert Kickelt einen tollen Menschen. Ich sage es so, warum nicht?
Ein Veranstaltungszentrum in Wien. Dutzende Menschen sitzen im Publikum und klatschen begeistert. Da geht es darum, wie gefährlich Impfungen nicht wären und um eine vermeintliche Corona-Zwangspolitik. Der Titel der Veranstaltung: Zurück zur Normalität.
Das ist das Ziel, das uns heute so zusammenschweißt, wie uns damals der Kampf zusammengeschweißt hat gegen Lockdowns, Masken, Zwangstests und die Zwangsimpfung.
Doch stattgefunden hat das Ganze nicht zum Höhepunkt der Covid-19-Pandemie vor einigen Jahren, sondern am vergangenen Wochenende, im April 2024, als schon längst alle Corona-Maßnahmen ausgelaufen sind.
Diese Veranstaltung soll eine Botschaft an die dunklen und finsteren Mächte in diesem Land und darüber hinaus sein, hat der Kickel gesagt.
Die FPÖ und ihr Chef Herbert Kickel haben den bekannten Verschwörungstheoretiker Sukharit Bhakti nach Wien eingeladen und einen Einblick gegeben, wie sie sich die österreichische Gesundheitspolitik vorstellen, wenn Herbert Kickel im kommenden Herbst zum Kanzler wird.
Insofern ist es auch ein Zweck unserer Berichterstattung, darauf hinzuweisen, sozusagen, wie gefährlich und lebensbedrohlich im Grunde solche Veranstaltungen und dort getroffene Aussagen sind.
Wie gefährlich das wirklich werden könnte, darüber sprechen wir heute. Es hat am vergangenen Wochenende eine Veranstaltung gegeben, die vielleicht ein bisschen unter dem Radar geflogen ist für viele und die einen sehr interessanten Titel gehabt hat, nämlich Zurück zur Normalität, veranstaltet von der FPÖ. Und ich habe heute gleich zwei ExpertInnen im Studio, die diese Veranstaltung mitverfolgt und analysiert haben, nämlich Irene Brickner aus der Standard Innenpolitik und Chronik und Klaus Taschwa aus der Wissenschaftsredaktion. Mal ganz grundsätzlich für den Anfang, was ist denn da am Wochenende überhaupt passiert? Warum ist es in der Veranstaltung gegangen?
Folgendes, also es war eine Veranstaltung, die der Beginn war von einer weiteren Veranstaltung am Tag drauf. Am Freitagabend unter diesem Titel Zurück zur Normalität ging es 2-3 Viertelstunden lang. Erst gab es eine Rede vom Herbert Kickel, dann gab es eine lange Rede, eine Art wissenschaftlicher und eben nicht sehr wissenschaftlicher Vortrag vom Sukharit Bhakti. Und nachher gab es noch eine 3 Viertelstunde, eine Art Interview mit dem Sukharit Bhakti und es war so, dass Bhakti massiv einfach Fakten in den Raum gestellt hat, sozusagen in einer Art wissenschaftlichen Setting mit sehr vielen Grafiken und so, die halt sehr, wie soll man sagen, nicht den Fakten, den wissenschaftlichen Fakten entsprechen.
Jetzt können wir da gleich noch inhaltlich ins Detail gehen, aber die erste Frage, die ich mir bei der ganzen Geschichte gestellt habe, ist, so eine Veranstaltung Zurück zur Normalität, die hat es vor einigen Jahren während der Corona-Pandemie zuhauf gegeben, auch Demos gegen Corona-Maßnahmen, eben auch aus dem Umfeld der FPÖ. Aber warum haben wir 2024, lange nachdem alle Corona-Maßnahmen ausgelaufen sind und wo wir auch sehr viele andere Probleme haben, eine Veranstaltung, die heißt Zurück zur Normalität? Also um welche Normalität geht es da? Es kann ja nicht um Corona gehen, wo es schon lange keine Einschränkungen mehr gibt, oder sehe ich das falsch?
Naja, also ich habe mir überlegt, das ist wahrscheinlich einerseits schon auch Ablenkung von anderen Schwierigkeiten, in denen sich die FPÖ befindet. Aber das ist nicht alles, weil das ist eine banale Erklärung. Ich glaube schon, es geht der FPÖ in dem Fall um eine Art Abrechnung mit diesen Maßnahmen, die zwar schon beendet sind, aber die offensichtlich schon auch offensichtlich gerade in der FPÖ, vielleicht in der Führungsetage, Herbert Kickel und so, präsent und wichtig sind. Es geht um eine Art Kompensation für das, was geschehen ist oder für negative Folgen aus diesen Maßnahmen. Das erinnert ein bisschen an Niederösterreich, wo es ja schon diese Bemühungen gibt, wo die FPÖ ja mit in der Landesregierung ist. Und es geht auch meiner Ansicht nach schon um den Versuch, wieder mal den Diskurs umzudrehen. Und der Sinn des Ganzen könnte unter anderem sein, die WHO diskutiert derzeit einen Pandemieplan und will auch die Regeln, wie sie mit Gesundheitskrisen umgeht, die aus den 70er Jahren kommen, verändern.
Für die Zukunft.
Für die Zukunft. Und das Ganze soll am 24. Mai diesen Jahres abgestimmt werden in der WHO. Und es ist eben sehr, sehr viel, was dort bei diesen Veranstaltungen genannt worden ist, geht in Richtung gegen WHO-Diktatur und so weiter. Es ist zwar explizit, soweit ich es habe hören können, weil der Samstag war ohne Öffentlichkeit, nicht genannt worden, aber es ist irgendwie präsent. Und ich meine, wenn man sich anschaut, also auch ein paar von den Zitaten aus dem Ganzen, ist es schon relativ, wie soll man sagen, man kann es für sich allein sprechen lassen. Also zum Beispiel, diese Veranstaltung soll eine Botschaft an die dunklen und finsteren Mächte in diesem Land und darüber hinaus sein, hat der Kickl gesagt. Und dieses dunkle und finstere Mächte kommt immer wieder vor, auch in den Texten über diese Veranstaltung. Also das Ganze ist schon sehr sektiererisch.
Und damit meint er die WHO oder die Regierung? Oder?
Das ist nicht klar.
Wir können auch da überall noch ins Detail gehen, aber Klaus, ich glaube, gerade im Kontext von Wissenschaftsberichterstattung hast du auch schon viele Erfahrungen gemacht mit eben dieser prominenten Person, die da dabei war, mit diesem Sucharit Bhakti. Vielleicht mal als Kontext, wer ist denn das überhaupt? Was ist sein Hintergrund?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich zwar hunderte Artikel über Covid, die Impfung aus wissenschaftlicher Sicht verfasst habe, aber den Herrn Bhakti haben wir relativ großflächig im Standard ausgespart. Professor Sucharit Bhakti, so viel Zeit muss sein, ist ein deutscher Mediziner und Mikrobiologe mit thailändischem Hintergrund, der lange einen sehr guten wissenschaftlichen Ruf hatte und vor allem für seine Arbeiten in der Atherosklerose-Forschung auch einige Auszeichnungen erhielt. Bis 2012 war er Professor an der Uni Mainz, das heißt, er ist schon ein älterer Herr, ich glaube 77 mittlerweile, und er hat dann nach seiner Pensionierung an der Uni Kiel weitergearbeitet. Beide Universitäten haben sich von ihm wegen seiner Aussagen zu Covid, zu den Covid-Maßnahmen und der Covid-Impfung mehrfach distanziert und alle Brücken abgebrochen. Was vielleicht auch erwähnenswert ist, an der Uni Mainz, wo er Professor war, arbeiteten auch Christoph Huber, Uwe Schein und Özlem Türeci. Das sind die Gründer von BioNTech. Und Christoph Huber, der vor kurzem 80 geworden ist, ein gebürtiger Österreicher, der war mit Bhakti sogar gut befreundet. Das hat aber dann 2020 schnell ein Ende genommen.
Mhm. Wohl auch wegen dieser kritischen Aussagen über Covid-Maßnahmen und Impfungen. Was sind denn da diese Aussagen, die kritisiert werden? Also was für Aussagen stellt Sucharit Bhakti auf, die so umstritten sind in der Wissenschaft?
Ja, ich fürchte, wenn wir da im Einzelnen drauf eingehen würden, brauchen wir mehrere Stunden. Bhakti hat mit seiner Frau, die auch Mikrobiologin ist, zwei Bücher geschrieben, Corona-Fehlalarm mit Fragezeichen und Corona Unmasked, in einem österreichischen Verlag, der aber seine Bücher auch nicht mehr auflegt. Man findet den Namen Bhakti nicht mehr auf der Verlags-Homepage, obwohl das Spiegel, Bestseller und ich glaube sogar Nummer 1 waren. Wenn man sich allein aus seinem Wikipedia-Eintrag nur die Stellungnahmen und Behauptungen zu Corona rauskopiert und die ausdrucken würde, dann käme man auf rund 10 Seiten. Grundsätzlich kann man sagen, dass Bhakti zu den meisten ziemlich gut abgesicherten Behauptungen, Stellungnahmen, Fakten der Wissenschaft einfach jeweils mit dem Gegenteil kam. Das begann mit der Schwere der Covid-Erkrankung, ging weiter mit den Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie bis hin zur Impfung, auf der er jetzt besonders herumreitet und die für ihn überhaupt einer Vernichtung der Menschheit gleichkommt. Und das war auch so der Hauptfokus seines Vortrags bei der FPÖ, also gegen Impfungen ganz generell vom Leder zu ziehen. Also er behauptete etwa, dass das Poliovirus, das übrigens von dem österreichischen Nobelpreisträger Karl Landsteiner mitentdeckt wurde, dass es das gar nicht gäbe und dass die Bockenimpfung wirkungslos sei. Das ist übrigens die einzige Infektionserkrankung, Bocken nämlich, die durch eine Impfung tatsächlich ausgerottet wurde. Wortwörtlich meinte er unter anderem auch, Boostern bringt euch um. Also das sind alles Dinge, die ja wirklich absolut jenseits aller auch nur Diskussionsfähigkeiten in der Wissenschaft sind.
Jetzt kann man sagen, was politische Corona-Maßnahmen angeht, kann man noch recht viel darüber diskutieren, wie sinnvoll eine Impfpflicht für Corona gewesen wäre, die in konsequenter Form eh nicht umgesetzt worden ist. Aber wenn wir jetzt da über Aussagen reden, die aus wissenschaftlicher Sicht ganz klar widerlegbar sind, zum größten Teil auch die durch diesen Sucharit Bhakti getätigt werden, wie kommt ein anscheinend ja doch studierter Mediziner, der auch als Professor gearbeitet und wissenschaftlich veröffentlicht hat, dazu, sich für solche Aussagen herzugeben, die offensichtlich widerlegbar sind und dann auch noch auf einem Podium der FPÖ in dem Kontext?
Gute Frage. Ich weiß es schlicht nicht. Ich mag das jetzt auch gar nicht psychologisieren oder Vermutungen anstellen, ob das möglicherweise eben mit seiner Geschichte an der Uni Mainz zu tun hat und den viel erfolgreicheren Kolleginnen und Kollegen, die dank der Impfung auch Multimillionäre nebenbei geworden sind. Bhakti und andere mehr oder weniger eloquente Maßnahmen und Impfkritiker sind mit ihren Büchern auch relativ reich geworden. Also so ein Bestseller, der sich ein paar hunderttausend Mal verkauft, der bringt schon auch ein bisschen was Geld. Und der Vortrag für die FPÖ wird sicher auch nicht gratis gewesen sein. Aber das ist natürlich nur ein Teil der Erklärung. Die andere Frage ist, ob er das denn auch darf oder ob es da eigentlich gar keine Regularien gibt. Und ja, in unseren Breiten darf er das. Und das ist durch die wissenschaftliche Meinungsfreiheit gedeckt. Es gibt ein Verfahren wegen Volksverhetzung, in dem er in erster Instanz freigesprochen wurde. Da hat er sinngemäß behauptet, dass Israel mit seiner Impfkampagne quasi die Hölle auf Erden noch einmal dort veranstalten würde. Also quasi noch einmal ausgerechnet Israel eine Art Holocaust durch die Impfung. Dieses Verfahren ist jetzt in der zweiten Instanz. Vielleicht eine kleine Fußnote dazu. In Thailand, wo Bhaktis Familie herkommt, also er stammt aus einer wohlhabenden, angesehenen Diplomatenfamilie, da gab es für die Verbreitung von Corona-Falschinformationen 5 Jahre Gefängnis und für Verbreitungen von Lügen über die königliche Familie 15 Jahre. Und es gab ein Video von ihm, in dem er sich irgendwie in die thailändische Corona-Maßnahmenpolitik, die sehr streng war, einmischen wollte. Aber da sind dann bestimmte Passagen auch aus diesen Gründen wieder gelöscht worden. Hierzulande braucht er das nicht. Andererseits, man muss auch dazu sagen, YouTube beispielsweise, also Plattformen, die einigermaßen auf wissenschaftliche Korrektheit Wert legen, die haben von Beginn an all seine Videos zensuriert und da darf er überhaupt nicht präsent sein.
Aber das heißt, diese Aussage, die aus dem Eck öfters kommt, man dürfe ja seine Meinung nicht mehr sagen, wenn sie nicht dem wissenschaftlichen, angeblichen Mainstream entspricht, die widerlegt sich da selbst, weil man darf ja offensichtlich in Europa trotzdem noch seine Meinung sagen und wird sogar von Parteien dazu eingeladen.
Natürlich, also es gab einen Fall eines entlassenen Professors an der Med-Uni Wien, das war der Herr Sönnigsen, der ist aber nicht entlassen worden wegen seiner auch Falschinformationen über Corona, die Maßnahmen und die Impfung, sondern weil er gegen die Corona-Maßnahmen selbst anscheinend verstoßen hat. Das heißt, durch die wissenschaftliche Meinungsfreiheit ist in Österreich und auch in Deutschland so gut wie alles gedeckt.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Irene, ich nehme an, wenn die FPÖ den Herrn Bhakti zu einem Vortrag einlädt, dann wird Herbert Kickl mit dessen Meinung wohl auch im Großen und Ganzen d'accord gehen. Und umgekehrt hat man bei dieser Veranstaltung ja auch öfter gehört, dass Sucharit Bhakti auch ziemlich offen dazu aufruft, die FPÖ zu wählen unter deren Fans. Habe ich das richtig rausgehört?
Letzteres stimmt, das hat er eindeutig getan. Aber ersteres habe ich mich auch gefragt, wie ich gestern einen Kommentar geschrieben habe, also ob da Herbert Kickl das tatsächlich glaubt, und habe mich erkundigt unter Leuten, die sich gut auskennen in der FPÖ, weil sie über sie Bericht erstatten, und die haben keine eindeutige Antwort. Also der Kickl, hört man dann, ist ein sehr kluger Stratege. Es kann sein, dass er tatsächlich jetzt in der jetzigen Situation Hoffnungen mit dieser ganzen Geschichte jetzt verbindet. Auf der anderen Seite, so wie er sich gegeben hat, würde man meinen, er glaubt's. Also das würde keiner sozusagen unterschreiben, wie er tatsächlich dazu steht. Was stimmt auf alle Fälle, ist, dass mir gesagt worden ist, wenn es ein Thema gibt, wo es abweichende Meinungen zu denen des Parteivorsitzenden gibt in der FPÖ, dann ist es die Pandemie-Geschichte gewesen. Das ist auch einigen FPÖlern zu weit gegangen.
Ich denke auch, also ich will da jetzt nicht filzmeiern, aber so ein bisschen hatte ich schon den Eindruck, dass da ein bisschen wie auch in China oder in Russland Kadavergehorsam von den Anwesenden abverlangt wurde. Weil ich meine, jeder vernünftige Mensch steht auf und geht, wenn jemand am Podium sagt, das Poliovirus gibt es nicht oder die Bockenimpfung wirkt nicht. Aber was da kam, war so wie bei KPDSU-Veranstaltungen Applaus und Hurra und was auch immer. Also möglicherweise war das auch so ein bisschen ein Abtesten. Wer ist da mit von der Partie? Wer ist gegen mich? Also es ist jedenfalls sehr seltsam und ich bin mir auch nicht sicher, ob diese Form des Sektierertums zu den ohnehin hohen Prozentwerten noch weitere hinzufügen kann oder ob das nicht eher das Gegenteil bewirkt. Ich glaube, was man auch noch dazu sagen sollte, ist, also es gab ja von der Regierung initiiert diesen Versöhnungsprozess im Vorjahr und auch eine relativ vielbeachtete Studie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, wo ja auch einige Maßnahmenkritiker wie der Herr Sprenger relativ aktiv mitgemacht haben und das auch sehr positiv sahen. Aber die FPÖ hat natürlich das als Verhöhnungsprozess verhöhnt und nicht als Versöhnungsprozess. Nicht zuletzt deshalb, weil die natürlich von dieser Spaltung der Gesellschaft lebt. Also dass es da einen Teil der Bevölkerung gibt, die da einfach überhaupt nicht mitmacht, überhaupt nicht daran glaubt. Und dass solche Versuche der Versöhnung, also das noch einmal aufzuarbeiten und zu sagen, naja, es sind halt Fehler passiert worden, wie das halt in dieser Ausnahmesituation nicht weiter überraschend war, dass das einfach nicht akzeptiert wird, um weiter diese Spaltung aufrechtzuerhalten und vielleicht noch zu vertiefen.
Aber könnt ihr euch das erklären, dass da anscheinend der strategische Plan dahinter ist, dass man eben an diesem Thema dranbleibt, auch mit so Sprüchen wie zurück zur Normalität eben bis heute lange nach allen Maßnahmen? Also beschäftigt das die Bevölkerung noch immer so sehr?
Also um mit der Interpretation einmal anzufangen, ich glaube, es ist eine Art von Wählersegmentspflege. Also es gibt einfach einen gewissen Prozentsatz von Menschen, nicht viele, die sozusagen das glauben, was dort gesagt worden ist, und die will die FPÖ nicht verlieren. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Gedanke dahinter. Und sonst, also wie weit innerhalb der FPÖ und überhaupt die Pandemie noch eine Frage ist, habe ich heute den David Pfarrhofer vom Marktforschungsinstitut gefragt. Und der hat mir gesagt, im Oktober 23 war die letzte Befragung mit der Frage, glauben Sie, dass die Pandemie überwunden ist? Glauben Sie, dass noch eine neue Welle kommt und dass es noch zu weiteren Einschränkungen kommt? Und dann haben 60% aller Befragten gesagt, repräsentativ war das, sie glauben, es ist überwunden. Und ein Viertel der Befragten hat gesagt, es könnte wieder Einschränkungen geben. Und erstaunlicherweise war der höchste Prozentsatz derjenigen, die gesagt haben, die Pandemie ist überwunden, bei der FPÖ, unter den FPÖ-Wählern und Wählerinnen, nämlich 69%. In dem Sinne glaube ich nicht, dass es jetzt einen direkten Konnex zu der Gesamtwählerschaft der möglichen der FPÖ gibt, aber eben zu einem kleinen Teil. Und da David Pfarrhofer hat auf meine Frage, ob seiner Ansicht nach sozusagen ein Wiederaufleben dieser Diskussion in Richtung WHO das Ganze wieder aktivieren könnte, hat er gesagt, ja, er glaubt schon, dass ein Teil der Bevölkerung durch solche Themen erreichbar ist.
Ich glaube, was da sicher mit reinspielt, ist so jetzt soziologisch betrachtet halt einfach diese Frage möglicher Einschränkungen der individuellen Freiheit durch gesetzliche Maßnahmen, wie sie halt in einer Pandemie angebracht waren. Möglicherweise kommt eine solche Pandemie wieder, dann sozusagen würde uns die WHO in irgendeiner Art und Weise vorschreiben, was wir zu tun hätten. Was Ähnliches gilt mutatis mutandum natürlich auch für den Klimawandel, Extremwetterereignisse, wo es dann möglicherweise auch zu persönlichen Einschränkungen kommen sollte, muss. Und da baut man natürlich auch vor, sozusagen sich mit Händen und Füßen dagegen zu wehren, also nicht mehr Auto fahren zu dürfen oder weniger Fleisch essen zu sollen oder was auch immer. Ich glaube, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist vielleicht auch ein medialer, der ein bisschen unterbelichtet wurde. Das ist halt, fürchte ich, dieses Steve Bannon-Zitat, das da nach wie vor ein Skript abgibt, nämlich Flooding the Zone with Shit, also mit Bullshit, Unsicherheit gegenüber den Medien zu schüren, die denunziert werden als diejenigen, die falsche Informationen verbreitet hätten, um Misstrauen gegenüber den Expertinnen und Experten zu sehen, die ebenfalls falsch liegen würden. Und in diesem Klima der Verunsicherung tut sich natürlich eine FPÖ, die nicht zuletzt von Medien und Expertinnen und Experten kritisiert wird, leichter.
Auch da trotz allem noch ein Zusatz. Es ist wahrscheinlich nicht untypisch, dass zu dieser Veranstaltung Freitag Journalisten nicht zugelassen waren. Es gab eine Anfrage oder mehrere Anfragen, auch von Seiten des Standard. Dann gab es kurz die Idee, eine Art Journalistenbereich zu machen in dem Saal. Dann hat es geheißen, das geht nicht, der sei zu voll. Also das Ganze hat nur auf vor FPÖ geladenen oder angemeldeten Publikum und halt auf FPÖ-TV stattgefunden.
Wir müssen zum Ende kommen. Eine Frage, die über dem Ganzen noch drüber schwebt. Jetzt sieht es ja so aus, als würde die FPÖ Ende des Jahres nach den aktuellen Umfragen den ersten Platz bei den Nationalratswahlen holen. Angesichts dieser Unwahrheiten, die wir da gesehen haben am vergangenen Wochenende, müssen wir uns darauf einstellen, dass auch die FPÖ-Gesundheitspolitik nach einer gewonnenen, möglicherweise gewonnenen Wahl auch auf Unwahrheiten basieren würde und uns möglicherweise gesundheitlich gefährden würde in Österreich?
Naja, da kann man sich erinnern an die Zeit der Hartinger-Klein, der Ministerin Hartinger-Klein, die ja ziemlich umgerührt hat in den Ministerien Sozial und Gesundheit. Das ist durchaus möglich. Ich habe mich da auch heute am Vormittag versucht, ein wenig schlau zu machen. Also zum Beispiel, es wurde ja damals die Pamela Rendi-Wagner wurde ja abgesetzt als CMO, also Chief Medical Officer, was jetzt die Frau Reich ist. Das ist eine Entscheidung im Ministerium, die kann jederzeit wieder getroffen werden. Es gibt da, die Gesundheitsagenten nicht harmonisiert sind EU-weit, nur wenige Punkte, die sozusagen vorgeschrieben sind, die jetzt schon vereinbart sind. Also das, was zum Beispiel vereinbart ist oder was jetzt schon ziemlich vorbereitet wird, sind die Daten, dass es in Europa Gesamtdaten geben soll über Gesundheitsdinge. Und auch, das ist eine Sache der Krankenversicherungen wieder, dass man in der ganzen EU zum Arzt gehen kann. Das sind Dinge, die sind klar. Aber es gibt schon eine Reihe von Dingen, die da wieder abgeschafft und geschwächt werden könnten. Und vor allem, man könnte halt Stimmung machen, wenn man einen Minister, eine Ministerin hat mit solchen Kompetenzen.
Ich würde aber vielleicht noch einwerfen, also bevor es zu diesen Wahlen kommt oder zumindest bevor es zu diesen Koalitionsverhandlungen dann mit der FPÖ kommen könnte, dass gerade auch solche Veranstaltungen eigentlich für alle potenziellen Koalitionspartner ein echter Warnruf sein sollten. Und ich höre auch Stimmen aus Ministerkreisen der ÖVP, die wissenschaftlich ein bisschen aufgeschlossener sind, die sagen, sowas geht gar nicht. Und wenn es überhaupt sozusagen keine wissenschaftliche Basis mehr gibt oder Fakten oder Evidenzen, auf die man sich gemeinsam verständigen könnte, dann kann man mit so einer Partei natürlich auch nicht koalieren. Insofern ist es auch ein Zweck unserer Berichterstattung, darauf hinzuweisen, sozusagen, wie letztlich gefährlich und lebensbedrohlich im Grunde solche Veranstaltungen und dort getroffene Aussagen sind. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich fragen, ja, warum reden wir im Standard im Podcast über so einen Bullshit, ist der eine halbe Stunde Sendezeit wert? Darüber kann man natürlich streiten und ob man darüber berichten soll, aber ich glaube, wenn es einen Sinn hat, darüber zu berichten, dann in dem Sinn, dass halt einfach wirklich eine Koalition oder gemeinsam mit so einer Partei Politik zu machen, halt einfach wirklich das Risiko hat, das Leben der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes zu gefährden.
Und zwar mit oder ohne Kickl, weil es gibt ja immer noch Teile der ÖVP, die der Meinung sind, wenn man den Herbert Kickl los wird, kann man die FPÖ schon wieder herrichten als Koalitionspartner. Also genau diese Art von Gehorsam, was mich auch erinnert hat an Nordkorea, also bei dieser Veranstaltung, wo alle dann danklatschen, wenn es gewünscht ist, also würde mich zu dem Schluss führen zu sagen, also es geht nicht. Die haben sich geändert, gesundheitspolitisch in einem Ausmaß, dass man mit denen nicht zusammenarbeiten kann.
Also Fazit, Falschaussagen zu Pandemien und Impfungen sind nicht nur skurril im Jahr 2024, sondern auch sehr gefährlich, auch mit Blick auf die Wahlen. Vielen Dank euch beiden für die Aufklärung heute, Irene Brickner und Klaus Taschwer.
Danke.
Gerne.
Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht. Es geht unter anderem über Ermittlungen, die es gegen den Signa-Gründer Rene Benko persönlich geben soll. Und jetzt noch was ganz anderes, wenn Ihnen ein Thema des Tages gefällt und Sie uns mal live sehen wollen, dann gibt es die Möglichkeit dazu am Journalismusfest in Innsbruck. Das findet am Samstag, den 4. Mai bei kostenlosem Eintritt um 19 Uhr statt und es wird um das Thema gehen, droht der Dritte Weltkrieg? Wir freuen uns sehr über jeden und jede, die vorbeischaut. Und jetzt geht's gleich weiter.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, WKStA, soll nun auch gegen den Signa-Gründer René Benko persönlich ermitteln. Das berichtet das Ö1 Mittagsjournal. Demnach geht es um einen Kredit bei einer österreichischen Bank über 25 Millionen Euro, den Benko im vergangenen Sommer verlängern lassen wollte. Und dabei soll er die wirtschaftliche Lage der Signa verschleiert haben, so der Vorwurf. Der Anwalt von René Benko, Norbert Wess, bestätigt, dass es ein Verfahren gibt. Über den Inhalt will er sich aber nicht äußern und er weist die Vorwürfe als vollkommen haltlos zurück. Es gilt die Unschuldsvermutung und aktuelle Infos dazu finden Sie immer auf der standard.at. Zweitens, die Nationalratswahl im Herbst rückt immer näher und wir kennen schon mal einen Namen, der nicht bei der SPÖ am Wahlzettel stehen wird. Barbara Blaha, die leitet das arbeitnehmernahe Momentum-Institut und will nicht für die Roten in den Nationalrat einziehen. Das erzähle ich Ihnen nicht von ungefähr, denn in den vergangenen Tagen hat es viele Medienberichte gegeben, wonach SPÖ-Chef Andreas Babler sie sehr wohl gerne ins Team geholt hätte. Tatsächlich war Blaha früher mal SPÖ-Mitglied, ist dann aber ausgetreten, weil der frühere rote Kanzler Alfred Gusenbauer ein Wahlversprechen aufgegeben hat, nämlich die Abschaffung von Studiengebühren. Damit wollte er sich bei der ÖVP beliebt machen. Bei der kommenden Wahl wird's aber nichts mit Blaha und der SPÖ. Wie sie dem Standard sagt, gäbe es bei ihrem Forschungsinstitut genug zu tun und sie wolle sich darauf konzentrieren. Mehr über die Hintergründe zu Blaha und ihrem Institut beschreibt mein Kollege Gerald John ebenfalls online auf der Standard.at. Drittens. Seit gestern am Montag steht in New York in den USA Donald Trump vor Gericht. Es ist das erste Mal in der Geschichte der USA, dass ein Ex-Präsident in einem Strafverfahren auf der Anklagebank sitzt. Anlass sind Schweigegeldzahlungen an die ehemalige Pornodarstellerin Stormy Daniels. Die Anklage lautet, dass diese Zahlungen im Zuge von Trumps Wahlkampf vertuscht werden sollten. Trumps Anwälte bestreiten das. Aktuell geht es noch darum, welche Personen in diesem Prozess nun die Jury stellen werden. Dafür müssen sie einen aufwendigen Fragebogen ausfüllen, um zu zeigen, dass sie nicht voreingenommen sind. Trump selbst bezeichnet den Prozess als einen Scam, also Betrug. Sein Team wollte den Prozess mit mehreren Beschwerden verzögern, aber ein Antrag, wonach der Richter voreingenommen wäre, wurde vor Gericht abgeschmettert. Der Fall um Stormy Daniels ist nur eines von 4 Strafverfahren gegen Trump. Die anderen sind rechtlich schwerwiegender, da geht es etwa um Wahlbetrug. Die dürften aber vor den US-Wahlen im Herbst nicht rechtzeitig abgeschlossen sein. Und viertens, haben Sie gewusst, dass eine Katze Sie krank machen kann? Psychisch krank, um genau zu sein. Am Anfang steht aber eine Krankheit, die Hauskatzen sich häufig selbst einfangen. Toxoplasmose heißt das und wird von Katzen aufgeschnappt, wenn sie im Freien Beutetiere jagen. Mit Umweg übers Katzenklo kommen die Erreger dann in die Luft und schließlich zum Menschen. Rund 50% aller Menschen in Mitteleuropa sollen damit schon infiziert sein und normalerweise ist das auch gar nicht so schlimm. Allerdings stellen immer mehr Studien fest, dass sich die Erreger bis ins menschliche Gehirn durchschlagen können und dort könnte dann sogar eine Schizophrenie ausgelöst werden. Ganz sicher ist der Zusammenhang zwischen Schizophrenie und Katzenbesitz aber noch nicht. ForscherInnen sagen, dass es noch viel mehr Daten braucht, um das sicher festzustellen. Und dann gibt es dann noch einen Faktor, und ich zitiere, der entscheidende Zeitrahmen für eine Katzenexposition wäre auch nicht klar. Soll heißen, es ist nicht fix, wann und wie lange man mit einer Katze zusammenleben muss. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen, wie gesagt, auf derstandard.at. Wenn Sie noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann hören Sie in unseren Finanzpodcast Lohnt sich das hinein? Da geht es um das sogenannte Bitcoin Halving, das gerade stattfindet, was es bedeutet und ob es einen neuen Höhenflug für Bitcoin-AnlegerInnen mit sich bringen könnte. Lohnt sich das? Hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Feedback oder Anregungen für das Standard Podcast Team schicken Sie gerne an podcast@derstandard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr. Ich bin Tobias Holub und in dieser Folge hat außerdem mein Kollege Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Gibt es außerirdisches Leben?
Haben Tiere ein Bewusstsein?
Können wir durch die Zeit reisen?
Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen.
Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern.
Oder neue Rätsel entdecken. Ich bin Tanja Traxler.
Und ich bin David Rennert. Im Standard-Podcast Rätsel der Wissenschaft gehen wir großen Fragen der Menschheit auf die Spur.
Wir fragen Wissenschaftlerinnen, was in schwarzen Löchern passiert.
Wo die Aliens bleiben.
Und die Fusionskraftwerke.
Und wo die Mathematik an ihre Grenzen stößt.
Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
Überall, wo es Podcasts gibt.